Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin, Regisseurin Gerburg Jahnke, heute Vormittag in SWR 1 Leute oder wie viele sagen, einfach mal Jahnke sagen. Schönen guten Vormittag erstmal.
Ja, guten Morgen.
Sind Sie ein Morgen- oder Abendmensch?
Morgen. Ich stehe gerne früh auf. Wenn ich frei habe, finde ich es Luxus, früh aufstehen zu können, weil ich kann mich halt tagsüber wieder hinlegen. Wenn ich nicht frei habe, dann versuche ich länger zu schlafen, damit ich abends fit bin. Das klappt aber nicht. Ich mag das morgens.
Wie früh war das dann heute Morgen?
Heute Morgen war es gar nicht so früh, es war 7:30. Allerdings in Stuttgart.
Dann haben Sie das Spiel verpasst, der Stuttgarter Kickers gegen Rot-Weiß Oberhausen, was gestern Abend noch stattgefunden hat in Oberhausen.
Das hat gestern Nachmittag stattgefunden.
Ah, okay.
Weil der Mann, der bei mir lebt, ist Präsident von Rot-Weiß Oberhausen. Und den habe ich gestern den ganzen Tag nicht gesehen, weil der für die Stuttgarter Kickers alles vorbereiten musste.
Wissen Sie, wie es ausgegangen ist?
Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er was gewonnen hätte. Aber er hat sich... Kann es sein, dass die Stuttgarter gewonnen haben? Wissen Sie es nicht?
Ich weiß es auch nicht. Nee. Ich dachte, Sie sind die Fußballfachfrau hier.
Ich bin die Frau, die mit dem Mann, der Fußballfachmann ist, zusammenlebt.
Gut, dann haben wir das Thema Fußball jetzt abgehakt.
Danke.
An dieser Stelle. Aber gibt es denn ansonsten noch eine Verbindung zu Baden-Württemberg, außer dass die Kickers gestern in Oberhausen gespielt haben? Denn Sie sind ja eine klassische Vertreterin des Ruhrgebiets.
Naja, also die Verbindung ist, dass ich seit ganz vielen Jahren in Baden-Württemberg auftrete. Jetzt alleine mit den Gästinnen, sag ich mal, nicht so viel. Das letzte Mal waren wir hier mit so einem Programm, das hieß Lappenweg, im Theaterhaus.
Lappenweg? Ging es um Führerschein?
Ja, sicher. Alkohol oder andere Sachen und dann der Lappenweg. Das war ein schönes Stück, da haben wir im Theaterhaus mitgespielt und dann natürlich in der Misfit-Zeit, wo wir damals quasi im Renitenz auch schon sehr viel gespielt haben und danach dann vor allem im Theaterhaus und dann auch in der Jahrhunderthalle. Wie heißt Ihre große Halle?
Die Schleierhalle meinen Sie wahrscheinlich.
Nein, nicht die Schleierhalle. Oder heißt die inzwischen Schleierhalle? Können uns
vielleicht die SWR1-Hörer auch helfen? Können wir? Geht ja immer per Mail ins Studio.
Stattdessen Musik machen und wir reden über die Hallen in Stuttgart, damit ich dann gleich sagen kann,
welche. Wir klären das mit den Hallen in Stuttgart in jedem Fall.
Danke.
Aber ich habe neulich eine Sendung in der Recherche geguckt und ich fand das so lustig, dass Sie Punkte verteilen für das, was Sie essen. Machen Sie das immer noch?
Habe ich das irgendwann öffentlich gesagt?
Ich fürchte
tatsächlich.
Ja.
Also das ist Weight Watchers. Da isst du nach Punkten.
Ach, die waren das also. Sind die abgehakt?
Abgehakt in meinem Leben oder als so, Verein überhaupt?
So generell?
Nein, es ist so ein scheiß Thema. Gut, es ist das Einzige, wie ich es schaffe, etwas abzunehmen. Ich sag mir, wie viele Punkte ein Rotwein hat und dann weiß ich, wie viel ich trinke. Und was ich nicht essen kann, damit ich abends noch einen Rotwein kriege. Ich lebe im Moment schon wieder nach Punkten. Und wenn wir jetzt verschiedene komische Geräusche hören aus den Tiefen des Studios, dann ist das mein Magen.
Super. Und wir wollten noch kurz über die Hallen sprechen in Stuttgart. Ja. Da war nämlich die Liederhalle, die wir eben gesagt hatten.
Das ist mir nicht eingefallen.
Danke an Horst aus der Technik.
Genau,
da waren Sie aber öfter, ne?
Ja, das war sehr schön. Das ist eine schöne Halle. Ich erinnere die als sehr geschmeidig, die war nicht so viereckig, die ist rund, so halb, so
hat, ja, ganz so viele Holzvertäfelungen, ja, die es einfach auch atmosphärisch ganz gut machen.
Das stimmt, das ist für uns war es damals eine tolle Halle, ja.
Und Sie sind auch weiter unterwegs mit Frau Jahnke lädt ein und da sind viele Kabarettistinnen auch unterwegs. Was macht da den Reiz aus, unterwegs zu sein?
Meinen Sie, was den Reiz ausmacht, von Stadt zu Stadt zu fahren?
Oder auf der Bühne zu stehen? Ich meine, Sie haben die Sendung im Ersten, könnten sagen, ach, ich habe alles erreicht, lehne mich zurück, aber Sie sind ja weiterhin auf Tour.
Also es ist, wenn ich mit den Kolleginnen unterwegs bin, dann sind ja immer meistens so zwischen 3 und 4 Gästinnen mit dabei. Das ist auf der Bühne eine ganz andere Situation. Alle können sich Zeit lassen. Das ist ja im Fernsehen, hast du diese Minutenzahlen, in denen das abgefrühstückt sein muss.
Steht immer der Aufnahmeleiter mit der Zeit?
Naja, dir wird es auch vorher gesagt, wie viel Zeit du hast. Und es wird hinterher geschnitten, wenn du länger bist, ist ja klar. So ist das im Fernsehen. Das ist auf der Bühne ganz anders. Da kann ich mich gehen lassen, die Damen können sich gehen lassen. Es passieren sehr viele Unwägbarkeiten, weil ich auch immer mal wieder mit verschiedenen Kolleginnen Dinge zusammen mache. Also wenn einer ein Instrument beherrscht, dann stelle ich mich gerne daneben und tue so, als würde ich singen können. Das ist dann sehr schön miteinander. Und die Damen machen, können andere Dinge machen, die mit mehr, zum Beispiel mit mehr Aufbau, ne? Es gibt verschiedene Künstlerinnen, die bringen riesige, ich sag mal, Requisiten mit, was im Fernsehen alles so nicht geht.
Viel mehr Freiraum
für Spontanität. Auf der Bühne haben wir mehr Freiraum. Du bist in direkten Kontakt mit dem Publikum. Also ich habe wirklich interessante Gespräche mit den Leuten, wenn man so ein bisschen was fragt, wer die Frau daneben ist und so, da kommen, es sind ganze Schicksale, die da eröffnet werden und die ganze Halle nimmt Anteil. Das ist zum Teil auch, es ist einfach live, es ist ziemlich geil.
Dann sind Sie aber auch ein sehr spontaner Mensch.
Oh, mir wird schnell langweilig und dann möchte ich, dass was passiert. Und vor mir sitzen die ganzen Leute mit ihren Geschichten und ich muss ja bloß runtergehen und fragen. Also es ist nicht so, dass ich mich ununterbrochen jetzt mit dem Publikum unterhalte, aber ich liebe es, mit Geschichten konfrontiert zu werden, die in meinen Plan nicht rein passen und dann zu sehen, was passiert.
Ja, der alte Spruch, Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu schmeißen.
Ja, genau, das stimmt.
Wir haben gerade über den Namen gesprochen. Ja, Frau Jahnke ist Ihnen am liebsten, ne?
Ja, das rollt mehr. Gerburg ist, also ich weiß, wie es ausgesprochen wird, nämlich Gerburg, aber das sagen ja nur die Leute im Ruhrgebiet. Und es ist passiert oft, dass Moderatorinnen drüber stolpern.
Ist mir auch schon so gegangen.
Ja, und das ist mir dann immer so unangenehm. Dann denke ich, mein Gott, wenn ich doch Maria hieße oder so. Aber Frau Jahnke finde ich super. Also das Produkt heißt eigentlich Frau Jahnke.
Frau Jahnke ist ja auch auf Tour, so heißt es dann auch.
Frau Jahnke hat eingeladen.
Genau.
Übrigens auch demnächst hier in der Gegend.
Ja, wann denn?
Wann? Oh Scheiße, im Oktober. Jetzt bringen Sie mich schon wieder aus dem Konzept.
Ja, wenn Sie es schon erwähnen, dann können wir auch drüber sprechen.
Ja, ich denke, Sie wissen die, das ist im Oktober.
Sie müssen wissen, wann Sie unterwegs sind, oder?
Ich muss es wissen. Ja, ich weiß es auch. Steht hier alles vom 17. bis zum 22. sind wir in Tuttlingen, Stuttgart, Aalen, Reutlingen und Schlaupheim.
Frau Jahnke hat sogar den Kalender mitgebracht in die Sendung.
Weil mein Leben in diesem Kalender steht. Hier steht zum Beispiel, wie viele Kilometer ist es von Tuttlingen nach Stuttgart?
Und für die Tourvorbereitung.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Was Sie steht da noch? Ja, da steht ja noch einiges. Ich könnte es wahrscheinlich nicht lesen.
Ja, da steht auch, welche Künstlerin nehme ich mit. Darüber können wir gleich sprechen.
Nee, will ich jetzt wissen.
Jetzt?
Ja. Wenn Sie das schon so anteasen, müssen wir auch darüber reden.
Also wir sind die ganze Zeit mit einem Team unterwegs. Ich sage erstmal das Wichtige. Das Wichtige ist, was machen wir tagsüber?
So, ne? Das Damenprogramm.
Das Damenprogramm. Also ab wann gibt es Alkohol? Gehen wir shoppen? Wie oft gehen wir shoppen? Gehen wir spazieren? Ertüchtigen wir uns körperlich?
Ist das alles reglementiert?
Nein, das ist nicht reglementiert. Ja, das ist eine Frage. Das gibt jetzt auch einen sehr kongenialen Veranstalter, der auch für Hotels sorgt, in denen man auch mal diese Luxuskörper in ein Wasserbecken werfen kann. Man muss mit den Mädchen sich auch gut verstehen.
Das ist ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn du eine Woche lang unterwegs bist, dann willst du auch was von den Städten haben. Und ich gucke mir immer gerne was an. Also statt den ganzen Tag irgendwie so rumzuhängen, gehe ich dann am Frühstück gerne los und spaziere durch die Stadt. Stuttgart kenne ich jetzt schon ganz gut.
Schon Plan gemacht, was Sie sich in Tuttlingen oder Laubheim angucken?
Nein, noch nicht. Ich überlasse das der regionalen Beratung.
Ja, also wir freuen uns natürlich auch über Hinweise von den SWR1-Hörern. Die können direkt einfach mal Tuttlingen, Laubheim, aus Aalen, Reutlingen einfach mal schreiben,
Was Tipps man sich haben für kleine, schöne und nicht so das Übliche, was in den Reiseführern drin steht.
Die Geheimtipps.
Lieber, ja, genau. Schöne Raucherecken. Der war gut.
Wer kommt denn noch? Wer ist denn noch mit dabei?
Ah, es sind vier Damen dabei. Das ist Daphne Deluxe, eine Künstlerin aus Franken, die aber in Hannover lebt. Viele halten sie für eine Transe, ist sie aber nicht. Sie ist eine Frau. Sie ist halt nur sehr umfangreich. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man, in welche Schublade, am besten in gar keine.
Schubladensyndrom.
Komödiantin. Ja. So, Katie Freudenschuss ist eine Musikerin und Sängerin und Sachensagerin, wie sie sagt, aus Hamburg. Spielt sensationell Klavier, singt schön, improvisiert mit Publikum für Lieder. Das ist auch Lisa Feller kennen viele, wenn sie NDR gucken, aus dem Comedy Contest, den sie moderiert, ist alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Und da ist Kinder und Nicht-Kinder ist ein großes Thema, aber auch Männer. Also ich glaube, Lisa Feller kann man als Comedienne bezeichnen.
Ein guter Sarkasmus, glaube ich, yes. Den kann man ihr unterstellen.
Yes. Und Sarah Bosetti, das ist eine Frau, die aus dem Poetry Slam kommt, inzwischen Autorin ist, sehr absurde, wahnwitzige Bücher schreibt und daraus was vorliest. Das muss man sich jetzt aber nicht vorstellen wie eine Lesung, sondern das sind im Prinzip Texte und sie tut so, als würde sie in das Buch reingucken. Also, nein, sie liest es natürlich ab. Oder auch, fange ich jetzt an, mich unklar auszudrücken?
Passt wunderbar. Jetzt Super. Haben wir darüber gesprochen, was auf der Bühne stattfindet ja. Im Oktober. Wie Ihr Weg auf die Bühne war, haben wir noch nicht geklärt. Machen wir gleich.
Okay.
Aktzeichnungen an der Kunstakademie Düsseldorf standen bei unserem Leutegast an, bei Frau Jahnke. Oha. Wenn ich da richtig informiert bin, gerade ein ganz entsetzter Blick. Aber damals war wahrscheinlich noch kein Plan, Kabarettistin zu werden, oder?
Nein.
Sondern?
Was sind das denn für uralte Geschichten, die hier rausgekramt werden?
Ja, so ein bisschen Recherche muss ja sein.
Ne? Toll recherchiert. Ja, ich habe Kunst studiert. Ich hatte nie die Absicht, auf Bühnen rumzustehen. Ich wollte Kunstlehrerin werden, Kunst und Deutsch. Und da ja damals wir noch Geld verdienen mussten für unser Studium, hat man dann irgendwelche Jobs gemacht. Und dieses Aktstehen für Kunststudenten, das wurde sehr gut bezahlt. Und das habe ich dann eine Weile gemacht. Ich fand das aber so unerquicklich, weil ich bin immer so ungeduldig und ich konnte nicht so lange stehen. Und die Jungs, also es haben ja Männer und Frauen gezeichnet und die Frauen waren viel experimentierfreudiger. Und
dann
die Jungs,
dauert's länger.
Die Jungs waren so geschamig. Also die haben immer nur so Positionen, dass man, ne, da musste man sich so ordentlich hinsetzen und so. Und da habe ich gedacht, boah, ist ja langweilig.
Haben Sie es gesagt?
Nein, ich habe das nicht gesagt. Das war ja an der Volkshochschule, wo ich das eine Weile gemacht habe, aber auch nicht sehr lange. Und ich habe ja im Kunststudium selber, mussten wir dauernd Akt zeichnen. Und Modelle, die dann kamen, die kannte man dann eine Weile, auch aus allen. Und dann hat man mal versucht, die nochmal wieder aus einer anderen Perspektive. Und dann wird es immer spannender, weil du dich mit dem Körper auseinandersetzen muss, dann als sehr, sehr gute Übung.
Dennoch muss es irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo es vielleicht langweilig wurde, dass Sie gesagt haben, so, das knicke ich jetzt und mich zieht es dann doch auf die Bühne. Was
Nein,
war das
so
für ein
nicht.
Moment?
Nein, ich habe während des Studiums, es gibt diesen Punkt nicht. Ich hatte auch nicht diese Berufung, diese Mutter Maria talks to me, no. Ich habe während des Studiums an Schulen gearbeitet. Also man durfte ja damals
mein Das Gott. War die Bühne.
Nein, auch noch nicht. Moment, ich sag's jetzt.
Wir kommen da hin.
Ja, wir kommen da auf jeden Fall hin. Ich habe schon, du konntest als Studierende, durftest du 11 Stunden in der Woche an den Schulen arbeiten. Das heißt, du kamst dahin, die haben dir gesagt, sie haben den 9C und der Raum heißt 174. Und dann bist du da reingegangen und gesagt, guten Tag, ich bin Frau Jahnke. Und dann hast du Unterricht gemacht. Ne? So sieht das aus. Das heißt, du bist voll ins kalte Wasser gesprungen. Das habe ich mehrere Jahre gemacht, neben dem Studium, zum Geld verdienen. Und als ich damit durch war, war mir klar, dass ich nicht Lehrerin werden wollte. Das war erstmal der erste Schritt, was ich nicht will. Das ist manchmal ganz gut zu wissen, was man nicht will. So. Und dann bin ich in so einem alternativen Bürgerzentrum, habe ich ein bisschen gearbeitet. Und da hat sich so eine Frauentruppe zusammengefunden und wir haben dann halt was auf der Bühne gemacht. Aber das war zuerst einfach nur, weil diese 218 Gruppen fand ich langweilig, ein bisschen zu dogmatisch und ich wollte irgendwas.
Aber es war schon ein Protest dann. Also bei Bürgergruppen klingt das so ein bisschen so an.
Bürgerzentrum. Nein, das war, wir waren eine feministische Gruppe. Wir hatten damals nichts anderes. Sie sind ja jung, Frau Köster. Aber damals, für mich gab es nur Feminismus. Für 68er.
Was hat jung und Feminismus miteinander zu tun?
Damals schon sehr viel. Die Auswahl war, Punk war ich zu jung. Also den gab es damals noch nicht. Und 68er war ich zu alt, die waren schon vorbei. Also es gab, ich bin aber auch mit Freunden Feministin geworden, das entsprach meinem Naturell.
Aber es war jetzt nicht notgedrungen, oder? So klingt es jetzt gerade ein bisschen.
Notgedrungen?
Ja, reingerutscht in den Feminismus.
Wenn ich jetzt ein paar Jahre älter
gewesen wäre,
Drogensucht wäre ich auch fast. Wir waren doch alle fast Drogensüchtige. Jetzt ist das heute bei mir noch ein bisschen Nikotin und Alkohol, sofern man das als Drogensucht bezeichnen möchte. Andere haben...
Die Bühne kann eine Sucht sein.
Ja.
Ist das so bei Ihnen?
Nein. Ich würde es vermissen, wenn ich es nicht mehr tun könnte. Aber es ist immer noch Arbeit. Es ist allerdings, finde ich, die luxuriöseste Arbeit der Welt. Meine.
Ladies Night läuft im Ersten. Unser Leutegast heute Vormittag ist die Frontfrau, Frau Jahnke, heute Vormittag bei uns. Seit 10 Jahren, glaube ich, inzwischen. Worauf sind Sie da am meisten stolz?
Oh, also als wir angefangen haben vor 10 Jahren, da war das so ein Zwischenspiel, weil es gab einen überen Ü-Wagen, es gab eine übere Kulisse aus einer anderen Kabarettsendung. Und es gab mich als Figur aus dieser anderen Kamera. Und dann haben wir gesagt, also die Redakteurin und ich, komm, wir probieren das jetzt mal. 2 Sendungen an einem Abend gemacht mit Frauen, die damals auch sehr angesagt, also sehr bekannte Kabarettistin. Und dann haben wir gedacht, das wär's, ne? Dass dann daraus eine solche, das hätte niemand gedacht. Also erstmal
weil es erstmal als Experiment angelegt war.
Ja, als Experiment und als Experiment, ja. Es wurde auch im WDR selbst jetzt nicht unbedingt als es wurde von einer Chefin als Nischenprogramm bezeichnet. Da habe ich gedacht, ach guck, die Glocken läuten auch hier.
Ne? Macht Sie das wütend, wenn jemand davon Nische spricht?
Es macht mich wütend, wenn Menschen, die es wissen müssten, die an einer verantwortlichen Position sitzen, die selber Frau sind, wenn solche Menschen sowas sagen. Das macht mich wütend, ja. Aber Wut ist ein schlechter Ratgeber. Manchmal beherzige ich das, manchmal kann ich nicht anders. Aber es hat sich ja nun auch entgegen aller Verunglimpfung hat sich auch herausgestellt, dass die Sendung sich aufgrund der Quoten durchgesetzt hat. Vor 2 Jahren in die ARD gekommen, worauf alle sehr stolz sind. Ich habe das zuerst gar nicht so verstanden, bis ich mir dann mal die... Ich bin immer auch so naiv. Dann habe ich gedacht, ey, jetzt gucken es 1,5 bis 2 Millionen. Vorher haben es im Sendergebiet nicht die Hälfte geguckt.
Ja, das ist macht ja eben auch was aus, wenn man dann eben im Ersten ist. Wir machen mal gerade was ganz Verrücktes und hören einfach rein.
Habt ihr das mitgekriegt, dass Erdogan wieder ein neues Dekret, ich kann, wenn der was dekretiert, ich denke immer an Sekret, bitte. Okay, er hat ein Dekret herausgegeben und zwar dürfen sich jetzt Frauen in der Türkei, die mussten bisher, wenn sie sich die Beine an Haaren, umgekehrt, die Haare an Beinen, weglasern lassen wollten, ne? Also weglasern ist so eine Verbrennungstechnik. Da wächst dann kein Gras mehr. Die meisten von euch kennen, werden das kennen. Da mussten die dafür ins Krankenhaus gehen. Jetzt hat Erdogan beschlossen, dass das auch in Schönheitssalons gemacht werden darf. Unter dem Motto, die Türkei soll schöner werden. Jetzt haben die Frauen zwar obenrum keine Rechte, aber dafür untenrum schicke Beine. Demonstrierst du noch oder epilierst du schon? Hallo?
Frau Jahn gehört gerade ganz aufmerksam zu. Sie haben die Augen geschlossen und war das ein kritisches Nachhören? Was passierte da gerade?
Ja, sagen wir mal, das war jetzt, also Sie haben jetzt einen Ausschnitt gewählt, das ist okay. Ich selber finde immer die Ausschnitte im Radio scheiße. Also, oder auch die Zusammenschnitte im Fernsehen. So, das war ihr Leben. Ich denke dann immer, da gab es doch viel netter oder viel witzigere oder.
Was hätten Sie rausgewählt?
Ach komm, weiß ich jetzt nicht. Alles Mögliche. Aber diese Erdogan-Geschichte hat mich insofern beeindruckt, als es wirklich, es ist so, wie es ist. Es ist ja keine ausgedachte Comedy-Geschichte. Es ist Wahrheit, es passiert und wenn ich jetzt zum Beispiel eine politische Kabarettistin wäre, was ich leider nicht bin.
Sind Sie ein politischer Mensch?
Ich glaube, ich bin, ich lege großen Wert auf Respekt und Mitmenschlichkeit. Und damit bin ich in den heutigen Zeiten, glaube ich, ein politischer Mensch.
Und gerade dieses Beispiel von Erdogan, das hat Sie aber auch ja wütend gemacht. Ist Wut dahingehend vielleicht auch ein Motor?
Also Wut ist auf jeden Fall ein Motor beim Auswählen von Themen und von der Art und Weise, wie man darüber spricht. Es gibt Sachen, da kann man satirisch, ironisch, zynisch sein. Und ich finde, es gibt dann auch zwischendurch Themen, wo ich auch selber merke, da bin ich einfach nur noch wütend. Und da ist die Bühne natürlich ein Platz, das umzusetzen. Wenn man jetzt nicht sich selbst privat da völlig gehen lässt. Also das hat natürlich immer eine ich sag mal, eine ironische Distanz, ja, ne, die man wahrt. Aber ich denke, für die Bühne, für die Auswahl der Geschichten, für dein selber, für deine emotionale Beteiligung an dem, was du erzählst, ist Wut manchmal sehr angebracht, besonders als Frau, ja. Weil Wut wird uns Frauen ja auch gar nicht, im Allgemeinen gar nicht so erlaubt.
Sie wurden als Bürgerin des Ruhrgebiets ausgezeichnet.
Ah ja.
Ich muss gerade kurz lachen, weil Sie Ihre Lesebrille gerade vom Gesicht gerissen haben.
Ja, weil ich dachte, ich konzentriere mich jetzt mal auf Sie. Und wenn ich die aufhab, dann sehe ich Sie...
verschwommen?
Ja, weil das ist eine Lesebrille.
Mein Motto ist immer, man muss nicht alles sehen.
Das würde ich jetzt aber bei Ihnen, würde ich sagen, stimmt das Motto nicht. Und das soll jetzt mal ein Kompliment sein.
Okay. Dann bringen Sie mich jetzt nicht aus dem Konzept. Ich wollte mich auf die Frage konzentrieren.
Was war denn nochmal die Frage?
Wir wollten gerade einsteigen mit dem Ruhrgebiet Oberhausen. Sie sind eine Vertreterin Oberhausens. Wenn Sie eine andere Stadt wählen müssten, gäbe es da eine, wofür Sie sich entscheiden könnten?
Hamburg.
Was zieht Sie dahin?
Alles. Ich finde Hamburg... Oh, ich habe eine Rauchtasse. Verstehst du jetzt hier so?
Die Whisky-Stimme, ne? Eigentlich, die Rauch- und Whisky-Stimme.
Whisky auf gar keinen Fall. Rotwein, ja, Gin Tonic im Sommer. Aber kein Whisky. So, wir waren bei Ruhrgebiet. Ah, und Hamburg, nee. Ich finde Hamburg so vielfältig. Also arbeite viel in Hamburg, habe ich immer gemacht. Habe eine Affinität
Theaterproduktionen,
zum
wo Sie Regisseurin sind, ja.
Jetzt inzwischen auch wieder zum Schmidt-Tivoli. Also, ich finde, dass Hamburg eine super Szene hat, also eine alternative Szene. Es gibt ein paar Viertel, da ist sehr viel Geld. Das ist aber in allen Großstädten so. Ich finde natürlich die Reeperbahn an sich toll. Ich finde das geil, dass die Kulturpaläste im Theater, Kabarett, dass die auf der Reeperbahn sind. Also diese Verbindung, das war bestimmt vor 20 Jahren romantischer. Inzwischen ist es nicht mehr so romantisch. Was die Prostitutionsgeschichten angeht, ich finde den Hafen geil, dass es da einen Fluss gibt. Ich finde Hamburg wunderschön.
Und Hamburg haben wir gerade alle noch im Kopf aufgrund des G20-Gipfels, aufgrund der Eskalation.
Nicht so schön.
Gingen Sie davon aus, dass das so passieren kann?
Nein, ich habe mich gewundert, dass Herr Scholz da nicht von ausgegangen ist. Also ich finde, dass der sofort seinen Hut nehmen muss und gehen muss, weil diese Arroganz, dass er das im und letzten Endes ist es schon auf dem Rücken der Ordnungskräfte ausgetragen worden, weil gegen diese kleinen perfekt organisierten schwarzen Blöcke, die auftauchen, Sachen kaputt machen und wieder abtauchen. Das ist ein Guerillakampf.
Wir hatten jetzt einen Kriminologen in der Sendung, Thomas Feltes, und der sagte, ja, man kann das aber auch so sehen, dass es vielleicht eine bewusste Provokation war, das ausgerechnet auch in Hamburg zu machen, wovon man wirklich auch ausgehen konnte, dass es so ausgeht.
Naja, es gibt ja inzwischen auch jede Menge Artikel darüber, dass es vom Verfassungsschutz vorher Meldungen gab, die Einreise von hauptberuflichen Provokateuren meldete. Also es war ja irgendwie klar, dass da was... Was ich jetzt ganz scheiße finde, dass die Rote Flora im Schanzenviertel, dass dieser Ort jetzt wieder ernsthaft diskutiert wird. Also damit, wenn dieses Zentrum wegkäme, dann würde Hamburg ein ganz, ganz, ganz wichtiges elementares Teil fehlen. Und dass jetzt die ewigen Kritiker und Bedenkenträger jetzt wieder versuchen, die Rote Flora zu opfern.
Aber ist es nicht auch ganz logisch, dass man sich da auf etwas fokussiert und auch versucht, einen Punkt zu finden?
Nein, das ist nicht logisch. Das ist logisch für dumme Leute. Logisch wäre, dass man von vornherein sich darauf vorbereitet hätte, dass es kleine Provokateurgruppen gibt. Und wenn Herr Scholz sich auch darauf und nicht nur auf die großen Anschläge, bei denen Herr Trump zum Beispiel hätte verletzt werden können.
Ist das so ein Thema, was bei Ihnen dann auch in der Sendung stattfindet?
Nein, doch. Ich dachte, jetzt würden Sie sagen, was bei Ihnen Wut verursacht. Dann hätte ich
die
gesagt,
Wut hatten wir schon.
Ach, doch, ist immer mal wieder ein... was in der Sendung... So, da kommen wir wieder an meine Grenzen, von wegen politische Kabarettistin. Ich würde das gerne Kolleginnen überlassen, die mit einem politischen Anspruch unterwegs sind. Ich werde versuchen, mit Sicherheit das zu streifen. Die nächste Sendung ist im September. Dann sind die Hamburger Ereignisse Schnee von vorgestern. Das ist ja auch wieder das Problem. Dann wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Aber wir werden sehen, wie wir das unterbringen können.
Sind Sie eigentlich an der Lache schon mal erkannt worden?
An der Lache? Nein, weiß ich nicht. An der Stimme, komischerweise.
So am Postschalter oder so, dass man sagt, ach, Sie von der Stimme kenne ich.
Ja, ich hatte vor Jahren eine Stimmbandoperation. Und danach habe ich gedacht, oh, jetzt ist die Stimme weg. Ne? Und dann sagte mir, nachdem ich dann wieder auf die Straße durfte mit meinen Stimmbändern, es ist mir genau das passiert, dass ich irgendwo stand und was eine Verkäuferin oder sowas fragte und neben mir eine Frau dann hochguckte und sagte, Frau Janke, ich habe Sie an der Stimme erkannt. Und da sind mir alle Steine vom Herzen gefallen, weil ich dachte, das...
Jetzt ist sie wieder da.
Da ja. ist es wieder, ja, das ist ja. gut.
Mhm. Wir wollten sprechen über die Theaterproduktionen, die Sie auch machen, denn viele kennen Sie aus dem Ersten, aus Ladies Night, aber Sie ja. haben zum Beispiel viele Hausproduktionen im Ebertbad in Oberhausen,
ja.
aber natürlich auch woanders im Land, in Hamburg zum Beispiel. Was ist ja. so, wenn Sie an Ihre Regiearbeit denken, welches Stück kommt Ihnen da als erstes in den Kopf?
Oh, das, sagen wir mal, das Schönste, was ich bis jetzt gemacht habe, war vor 12 Jahren oder 11 Jahren ganz oder gar nicht. Das ist diese Full Monty-Geschichte. Das sind diese 6 Arbeitslosen, die strippen, damit sie Geld verdienen. Und die jetzt alle keine Strip-Körper haben. Und das Stück haben wir in Oberhausen im Ebertbad gemacht mit 6 Darstellern. Sehr unterschiedliche Jungs. Sehr
Nur
unterschiedliche.
Männer?
Ja, es ist ein Männerstück. Nur Männer. Und auch sehr unterschiedliche Ärsche. Also der Zustand des Körpers auch sehr unterschiedlich. Und das hat so reingehauen und das hat so einen Spaß gemacht. Und wir haben diese ganze Geschichte, die ja ursprünglich in England spielt, auch in dem Ruhrgebiet vergleichbaren in einer vergleichbaren Umgebung. Wir haben das ins Ruhrgebiet gelegt. Also 6 Arbeitslose aus dem Ruhrgebiet. Die meisten haben auf der Zeche gearbeitet und die jetzt und das ist ein Stück, das ist einfach so gut geschrieben. Unsere Adaption ist super geworden. Und das spielen die Jungs heute noch. Die sind alle 11 Jahre älter geworden. Aber die ziehen sich mit einem Spaß aus. Und da habe ich bei denen, als ich das inszeniert habe, habe ich bei diesen schwierigen Geschichten, ich habe nur mit Sonnenbrille gearbeitet.
Warum?
Naja, damit die denken, ich sehe das nicht.
Haben die sich geschämt? Hatten
nein,
die Schwierigkeiten
überhaupt
damit?
Nicht.
Ich meine, wenn man so
nicht.
Auf die Bühne geht, ist
nein,
doch
die haben sich überhaupt nicht geschämt. Die haben ihr Gedöns, also du probst und danach ziehen sie sich dann auch nicht wieder an, sondern stehen vor dir und man unterhält sich über, wie macht man das, wie macht man das. Und ständig ist der kleine Freund in Schwingbewegung.
Aber spielt Körper irgendwann auch keine Rolle mehr?
Naja.
Auf der Bühne dann vielleicht schon. Ich weiß es nicht.
Naja, das ist ein Stück, deswegen finde ich es auch so gut, wo die Jungs plötzlich, weil sie strippen müssen in dem Stück, ihre Körperlichkeit diskutieren und sich zu dick, zu alt, zu scheiße finden oder einfach Angst haben, dass die Frauen, die sich solche Stücke, also solche Chippendales oder so angucken, dass die sie auslachen werden. Also das fand ich dann auch interessant als Frau, dass auch Männer sich über solche Sachen eben Gedanken machen können.
Aber dieses Thema Mann-Frau, das scheint bei Ihnen ganz verwurzelt zu sein auch, oder?
Ja, ich bin ja von Hause aus, haben wir vorhin drüber gesprochen, bin ich ja Feministin. Und wenn du das einmal hattest, Frau Köster, dann kriegst du das nicht mehr weg.
Was ist die nächste Produktion?
Oh, wir sind gerade in Oberhausen, machen wir gerade ein Hochzeitsstück, was ich schon mal im St. Pauli Theater inszeniert habe. Und wir werden im nächsten Jahr ein Stück machen, das nennen wir Herzscheiße. So wie dieser Titel von Fanny van Dannen aus Berlin. Und wir werden den ganzen Abend über Liebeskummer singen. Das wird schön.
Und Sie singen auch?
Ich? In dem Stück? Nein. Nein.
Ich wollte gerade fragen, ob Sie schon mal was ansingen wollen.
Aber nein, ich singe gar nicht. Ich singe nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt und wenn es sich innerhalb einer Terz, das sind 3 Töne, glaube ich, aufhält. Dann, und wenn zum Beispiel Katie Freudenschuss, die auch in Laubheim, Reutlingen, Tuttlingen, Aalen und Stuttgart mit dabei sein wird, wenn die dann auf der Bühne sitzt. Ja.
Liegt gerade eigentlich auf Ihrem Nachttisch ein aktuelles Drehbuch?
Ein Drehbuch? Sie meinen ein Stück oder
ja.
so? Nein, ein aktuelles nicht.
Was liegt da gerade?
Da liegt ein Buch über Feminismus und dann liegen Texte von einer sehr jungen Comedian, die mich gebeten hat, da mal durchzugucken. Und dann die anderen Sachen sage ich nicht, was da noch liegt. Doch, das Buch jetzt mit den Bienen, das muss ich jetzt lesen. Die Geschichte der Bienen, das soll so toll sein.
Was ist das mit den Bienen? Sagt mir nichts.
Das ist ein neues Buch.
Zu empfehlen? Haben Sie es schon angelesen?
Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Es liegt jetzt darum, ich muss es jetzt lesen.
Metrische Taktlosigkeiten lese ich gerade von Lisa Eckert, die war auch bei Ihnen.
Ah.
Eine junge Kabarettistin aus Österreich.
Ist
genug.
Grandiose Frau.
Ja, bitterböse.
Ja.
Und sehr zu empfehlen.
Und die ist da kann das Auge auch so gut mitgucken. Das ist, Also ich werde sie auch, sie hat zugesagt, dass sie mit uns auch auf die Live-Touren kommt im nächsten Jahr. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es, ja. Übrigens, haben wir schon drüber gesprochen, wer alles jetzt bei meiner Live-Tour im Oktober
dabei ist. Das haben wir schon, deswegen wollte ich gerade gerne auf den Nachwuchs zu sprechen kommen, wie es denn überhaupt aussieht mit dem Nachwuchs im Kabarett.
Es sind sehr viele junge Frauen unterwegs. So, dann kriege ich ganz viele Videos und da ist total viel Spannendes bei. Es gibt jetzt unterschiedliche Bühnen. Es gibt so Nachwuchsbühnen. Ich mache es zum Beispiel in Bonn im Pantheon. Da gibt es so eine Bühne für junge Frauen, die auch, ne? Man muss noch ein bisschen auf die Weide, bevor man in dieses Fernsehformat
kommen kann. Spielen, damit man einfach Routine bekommt. Ne?
Und das ist viel schwerer geworden als früher.
Das haben Sie gemacht, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Lange Jahre, Sie waren 20 Jahre ein Teil der Misfits.
Ja.
Was war da so die härteste Schule?
Ich bin noch da, ich denke nur nach. Es war sehr hart, so Alibi-Frau zu sein, weil es gab sehr, 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 sehr wenig Frauen im Kabarett. Und wir wurden immer eingeladen als die einzigen Frauen, der Rest war Männer. Und die Jungs haben uns ein bisschen, am Anfang ein bisschen mitleidig behandelt, weil wir uns mit den Themen wie Partnerschaft, Alltag, weiblicher Alltag, Sexualität, älter werden, das ganze Gedöns beschäftigt haben. 10 Jahre später haben alle nur noch darüber geredet. Wenn jetzt ein junger Comedian...
Ich glaube, Mario Barth hat keine anderen Themen, oder?
Mario Barth, der beschäftigt sich mit Handtaschen. Das ist sein Recht. Lass uns doch bitte nicht alle über Herrn Barth schimpfen. Es gibt so tausende von Leuten in einem Stadion in Berlin. Hallo?
Ja, ich schimpfe so gerne über ihn.
Ja, die anderen schimpfen auch. Aber ich finde, er macht auch, das ist ein Genre, was er erfunden hat. Andere haben andere Genres. Und wenn andere junge Comedien auf die Bühne kommen und sagen, ich war gestern beim Urologen, dann kotze ich persönlich im Strahl. Ich will das nicht wissen, was mit seinen, ob seine unbehaarten Eier nach links oder nach rechts schaukeln. Also, lass uns über Frauen sprechen.
Aber ist es bei den Frauenthemen nicht genauso? Die kommen dann ja auch mit den Themen, die man dann vielleicht eigentlich nicht wissen will,
oder? Es ist unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ja inzwischen einige politische Kabarettistinnen. Es gibt junge Comedians, die natürlich, also Comedy-Frauen, die natürlich in dem Comedy-Genre arbeiten. Also Themenwechsel alle 3 Minuten, alle 30 Sekunden ein Gag. Und es gibt so Fossile wie mich. Ich erzähle Geschichten, mir sind die Pointen... Ja, die sind mir schon wichtig, aber ich arbeite nicht so sehr darauf hin. Ich bin mehr so eine Geschichtenerzählerin.
Hat sich der Humor über die Zeit verändert? Verändert sich Humor genauso, wie sich eine Gesellschaft verändert?
Ja, die Leute sind, Humor ist auch zum Teil durch die privaten, durch das inflationäre Comedy-Gehabe ist Humor so eine Fast-Food-Geschichte geworden. Und man muss wirklich daran arbeiten, dass der eigene Humor nicht davon auch angesteckt wird. Also das im Übrigen sage ich, jede Frau, also wenn wir über die weiblichen Künstlerinnen sprechen, jede Frau muss auf der Bühne die Figur finden, die sie glaubwürdig und authentisch und überzeugend vertreten kann. Und wenn das eine Schlampe ist, gerne. Und wenn das eine Intellektuelle ist, wunderbar. Und wenn sie es singen muss und kann,
die Rolle muss stimmig sein, das ist das Wichtige dabei.
Ich muss ihr das glauben, was sie sagt. Alles andere ist... überflüssig.
Frau Janke, unsere Zeit ist schon rum.
Oh nein.
Herzlichen Dank für den Besuch.
Oh, ist das kurz.
Ja, 2 Stunden gehen manchmal ganz schnell rum.
Eins gehört.